ARD.
Eine enttäuschende Champions-League-Woche geht zu Ende. Zeit, wieder über die Bundesliga zu reden. Das machen wir. An meiner Seite heute ist Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne, ich bin Tobi Schäfer. Was war für dich die größere Enttäuschung, dass die Bayern gegen Inter verlieren oder dass Dortmund so eine Klatsche kriegt in Barcelona?
Ja, dann eher das. Also in der Deutlichkeit, wie sehr der BVB Barcelona unterlegen war, das hat mich schon überrascht.
Da müssen wir nicht drüber reden, ob es noch eine Chance gibt, weiterzukommen, oder?
Ja, frag mal bei Jürgen Klopp, der hört solche Fragen doch gerne nach dem Hinspiel. Keine Ahnung. Also das, was Dortmund gezeigt hat, sah jetzt nicht danach aus, dass es das Wunder des Westfalenstadions noch geben wird.
Das hat natürlich auch das Bayern-Spiel gegen Inter Auswirkungen auf das Wochenende, denn kurioserweise spielen diese beiden Mannschaften im deutschen Klassiko am Wochenende ja gegeneinander. Und das bringt mich zu meiner These für das kommende Wochenende. Ich glaube nämlich, Borussia Dortmund gewinnt beim FC Bayern, weil es für die Dortmunder das wichtigere Spiel ist als für die Bayern.
Boah, das ist eine steile These.
Ja, so soll es sein.
Ich sage, Bochum verliert gegen Augsburg, damit sichert sich der FCA den Klassenerhalt und Bochum wird am Ende der Saison absteigen.
Das finde ich auch steil. Und das und mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Vorschau auf den 29. Spieltag in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga. Auch darauf schauen wir am Ende der Episode. Beginnen werden wir aber natürlich mit dem deutschen Klassiker Bayern gegen Dortmund, eben nach dieser ernüchternden Champions-League-Woche. Und es ist ein Klassiker aus Bundesliga-Sicht, auf den wir uns auch schon mal mehr gefreut haben.
Ja, voll. Also es gab ja wenigstens Jahre, nicht alle, aber oft, dass es wenigstens da noch um die Meisterschaft ging oder zumindest da die letzte Chance war, für Dortmund noch so nah an die Bayern ranzuspielen, dass es spannend wird, aber jetzt ist es halt, ja, es geht auch noch um was, aber nicht um das Gleiche.
In den letzten 10 Jahren waren beide immer in den Top 5, das ist jetzt nicht der Fall. Beide haben aber ihre Ziele. Klar, die Bayern wollen Meister werden und die Dortmunder wollen irgendwie vielleicht doch noch in die Champions League kommen. Sprechen wir mal zuerst über den BVB. Da gab es dieses 0:4 in Barcelona. Wir haben eben schon gesagt, dass ich finde es ja eigentlich gut, dass es so gekommen ist, weil jetzt können sie den Fokus voll eben auf die Liga legen und so denkt auch Sportchef Sebastian Kehl.
Das 4:0 tut weh heute. Ja, werden wir uns trotzdem jetzt berappeln müssen. Wir wissen, dass das eine sehr schlechte Ausgangsposition ist für das Rückspiel in der kommenden Woche. Wir brauchen da sicherlich auch ein kleines Wunder zu Hause. Aber ehrlich gesagt denke ich da jetzt noch gar nicht dran. Wir haben jetzt das Spiel gegen Bayern München. Die Bundesliga war unser Fokus, muss unser Fokus sein. Wir haben dort natürlich jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel am Wochenende gegen Bayern München, die womöglich auch in der Situation stecken, dass sie das Spiel auch gegen Inter Mailand dann noch ein Stück weit zu verarbeiten haben. Aber wir müssen dort am Wochenende ein richtig gutes Ergebnis holen, weil die Bundesliga nochmal ist das wichtigere Geschäft jetzt und da müssen wir uns drauf konzentrieren.
Ja, und wir sind ja in einer Saisonphase, da kann man immer so schön Rechenspiele anstellen. Ich mache das auch super gerne. 5 Punkte beträgt der Rückstand von Borussia Dortmund auf Champions League Platz 4. 18 Punkte sind in dieser Saison zu vergeben. Intern heißt es beim BVB so, ja, 15 müssten wir dann aber schon holen. Ich glaube, so viel sind wahrscheinlich nicht nötig, oder? Also der Abstand sieht kurz aus. Du hast viele Teams noch dazwischen, klar.
Ja.
Aber da ist jetzt kein Team dabei, wo du dir sicher sein kannst, dass die es durchziehen bis zum Ende.
Nö, also du hast ja mit Mainz, mit Freiburg-Teams oder auch Gladbach, die so ein bisschen ins Stocken geraten sind. Leipzig, muss man mal gucken, was die jetzt unter dem neuen Trainer, ob da wieder der wirkliche Aufschwung kommt oder ob das jetzt auch eine Eintagsfliege war vergangenes Wochenende. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass die Spieler auch wissen, dass der Fokus auf der Liga liegt, weil eigentlich haben die ja immer in der Champions League so außergewöhnlich gut oder für Dortmund in der Saison außergewöhnlich gut performt. Und denen jetzt zu erklären, okay, wir haken das ab und konzentrieren uns auf die Liga, weil da ist jetzt wichtig und das sind unsere Highlight-Spiele, stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Ja, aber in der Liga waren sie zuletzt ja sehr stabil. Und Barcelona ist vielleicht dann doch ein anderes Regal, nicht grundsätzlich im Vergleich zum BVB, aber zum BVB in der aktuellen Verfassung. Es ist einfach immer noch eine Mannschaft, die vielleicht nicht richtig zusammengebaut ist, aus der Niko Kovac, glaube ich, jetzt schon was Ordentliches gemacht hat. Also ne, die hat ja schon jetzt irgendwie so ein paar Dinge umgestellt, die funktionieren, aber für den ganz großen Wurf in der Champions League gegen Barcelona reicht es dann eben nicht.
Ja, ich habe halt zumindest erwartet, dass nochmal auf dem Niveau gespielt wird wie in der Ligaphase gegen Barcelona, weil das Spiel hättest du ja eigentlich gewinnen müssen. Mhm. Und dass du zumindest nah dran bist. Aber das war ja wirklich in Dortmund, wo du sagst, meilenweit entfernt von den europäischen Top-Teams.
Und wenn wir jetzt dann doch nochmal rechnen, Champions League. Also ich habe nochmal geguckt, in den letzten 5 Jahren braucht es immer mindestens 58 Punkte für Platz 4. Der BVB hat jetzt 41, also 17 weniger. Und wenn noch 18 Punkte zu vergeben sind, klingt schon unrealistisch. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube da fest daran und glaube auch, sie machen jetzt am Wochenende mit dem Sieg in München den Anfang, weil die Münchner, um mal das Thema zu wechseln, mit dem Kopf schon bei Inter sind. Weil die haben noch eine Chance weiterzukommen und für die ist es eine Champions-League-Saison, die kommt so schnell nicht wieder, wegen des Finales in München. Und klar, die haben natürlich diese wahnsinnig krasse Verletzungsproblematik, aber deswegen wird das Champions-League-Finale ja nicht woanders hin verlegt.
Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass die eher dann jetzt gegen Dortmund den einen oder anderen Spieler schonen, wenn du überhaupt noch genug im Kader hast, um
den man schonen kann,
dir eine große Rotation zu erlauben. Aber klar, das wichtigere Spiel ist kommende Woche. Aber ja, die werden jetzt auch nichts abschenken gegen Dortmund. Und ich bin immer noch der Meinung, auch eine C11 der Bayern kann Dortmund massive Probleme bereiten.
Kommt auch ein bisschen darauf an, was Leverkusen vorher macht. Die spielen ja vorher gegen Union Berlin. Wenn die da gewinnen sollten, ist der Druck wieder ein bisschen da. Aber klar, grundsätzlich liegt der Fokus auf der Champions League nächste Woche. Und du sprichst es an, man muss vielleicht Spieler schonen. Man muss wahrscheinlich sogar Thomas Müller schonen. Das klingt total absurd. Aber jetzt ist es ja alternativlos, als ihn zu bringen. Du musst ihn ja jetzt in die Startelf setzen, nach dem, was passiert ist. Nach seinem Tor in der Champions League, das war ja schon wieder märchenreif, nachdem er sich übrigens so gefühlt hat, wie er danach erzählt hat.
Also bei mir ist meistens so, dass egal ob nach einem Tor oder auch so im Spiel, meine Finger und mein ganzer Körper in die verschiedensten Richtungen zeigt. Ich habe da nicht die absolute Kontrolle drüber, wenn ich ehrlich bin. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, die Schilddrüse hat geackert wie blöd. Da irgendwas ausgeschüttet. Ansonsten habe ich nicht viel nachgedacht, ehrlich gesagt.
Hat auch ganz schön laut gejubelt, oder? Wenn man sich die Stimme so anhört.
Also das war natürlich wirklich wie gemalt für ihn, dass er da den Ausgleich macht, dass sie das Gegentor kassieren. Richtig bitter. Aber wie gesagt, Thomas Müller ist jetzt auf einmal dann doch wieder richtig wichtig. Man hat ja auch die Energie gemerkt, die er mit reingebracht hat in das Spiel. Und eigentlich sind sich alle Bayern-Fans einig, auf den kann man jetzt nicht verzichten. Aber wie gesagt, wenn du jetzt gegen Dortmund ihn bringst, dann ist er vielleicht ein bisschen verheizt für Inter. Also schwierige Situation jetzt. Weil wen willst du sonst da spielen lassen? Guerrero? Das hat nicht funktioniert.
Ja, also, aber er hat ja zuletzt jetzt nicht so viele Spielminuten in den Beinen, dass du sagst, er wäre irgendwie dann platt, wenn er jetzt...
Müller jetzt.
Ja, genau.
Also aber er ist halt schon ein bisschen älter auch natürlich.
Ja, aber also der kam ja wenn dann eher als Joker und vielleicht ist das ja dann auch wieder der Punkt, wo du sagst, du kannst gegen Dortmund das Spiel nochmal komplett rumreißen, indem du einen Müller auf den Platz stellst.
Aber Thomas Müller kennt natürlich die Bedeutung auch von diesem Spiel gegen Dortmund. Wenn er spielen würde, wäre es sein 29. Klassiker. So viele hat bisher nur Mats Hummels. Und ja, wie wichtig das ist am Samstag, das hat er auch verraten.
Ich weiß natürlich, dass wir auch noch ein wichtiges Bundesligaspiel haben. Also die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Wir brauchen jeden Punkt. Und dementsprechend ist das natürlich eine Situation, die auch ein bisschen kitzelig ist. Das ist ganz klar.
Ja, und dann entweder mit ihm in der Startelf oder eine andere Option wäre noch Goretzka da zu spielen zu lassen. Würde auch funktionieren.
So weit vorne?
Ja, das ist natürlich kein klassischer Zehner, aber er kann die Position auch und dahinter dann mit Palinha und Kimmich. Viele Alternativen gibt es eben nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Wir werden uns das anschauen und müssen, wenn wir über die Bayern sprechen, noch ein bisschen über die kommende Saison reden, denn ich glaube, dass Florian Wirtz dann beim FC Bayern spielen wird.
Das ist keine so steile These bei dem, was man zuletzt mitkriegt.
Die Gerüchte verdichten sich, beziehungsweise es gibt immer mehr, was so in die Richtung geht. Die Bayern sind angeblich bereit, einen Kredit aufzunehmen für Florian Wirtz. Das hat es bisher auch so noch nicht gegeben. Das ist also ein Tabubruch, aber man will ihn offenbar mit aller Macht haben. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, indem man Anteile nochmal verkauft, also ein paar Anteile sind ja schon vergeben an Adidas, Audi und Allianz. Und Adidas ist ja zum Beispiel auch der Ausstatter von Florian Wirtz. Also da gibt es ja dann immer so Gesamtpakete oder so irgendwelche ganz genialen Ideen. Also das sind schon alles so Anzeichen, die dafür sprechen könnten. Und dass Wirtz sich auch immer noch nicht entschieden hat, da hängt vielleicht auch damit zusammen. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, ob er warten will, ob Alonso zu Real Madrid geht. Mhm. Auch das ist ja jetzt irgendwie wieder im Gespräch. Aber
das ist auch wieder wahrscheinlicher geworden. Ne? Die haben ja auch 0-3 verloren unter der Woche.
Das könnte das Ende für Ancelotti dann auch sein. Und aber dass er in Leverkusen spielt, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Obwohl es das Beste für ihn wäre im Hinblick auf die EM.
Ja, und er könnte ja auch noch ein Jahr einfach warten. Also er hat ja, meine ich, bis 27 Vertrag. Das heißt, du kannst auch jetzt ein Jahr noch in Leverkusen bleiben. Vielleicht bleibt Alonso ja auch noch. Und dann einem anderen Trainer stelle ich es mir auch schwierig vor. Aber also warum die Eile und warum muss immer jeder zu den Bayern gehen?
Tja, guck mal auf das Bankkonto dann, dann hast du die Antwort. Nächstes Spiel am Wochenende. Wir kümmern uns um Gladbach gegen Freiburg. Es ist das nächste Spiel um Europa. Gladbach ist aktuell auf Platz 6 in der Tabelle, 2 Punkte vor Freiburg. Und eben die große Chance, wenn Mainz und Leipzig davor was liegen lassen, sind die auf einmal Vierter.
Ja, hatten sie vergangenes Wochenende ja auch schon mal die Chance, da die Champions-League-Ränge anzugreifen. Und ich muss sagen, das war eine der schwächsten Gladbacher Leistungen vergangenes Wochenende, was man so in den vergangenen Wochen von denen gesehen hat. Ich auch dachte, vielleicht der Kopf dann doch. Also eigentlich war ja alles perfekt, Tim Kleindienst wieder zurück und ne, Gladbacher Euphorie sowieso der vergangenen Wochen. Und dann war es schon, ja, St. Pauli hat das auch gut gemacht, aber es war schon sehr ideenlos.
Ja, das stimmt. Es lag natürlich auch am Gegner. Und jetzt haben sie mit Freiburg einen Gegner, der selber ein bisschen verunsichert ist. Bei Gladbach muss man natürlich erstmal nochmal sagen, gute Besserung an Nathan Gumu, der einen Achillessehnenriss sich zugezogen hat beim Auslaufen.
Beim Auslaufen, das ist so bitter.
Das ist richtig bitter. Also er war jetzt nicht mehr zwingend in jeder Startelf. Honorar ist ja auch wieder fit und dann auch gefragt jetzt auf rechts. Der hatte erst 2 Spiele nach seiner Verletzung gemacht und zuletzt ja auch wieder mit einem Assist. Also er muss dann jetzt der Faktor sein. Aber grundsätzlich, Gladbach zu Hause gegen Freiburg, die jetzt auch 5-mal nicht gewonnen haben. Also die sind ein bisschen aus dem Tritt gekommen.
Ja, also kann ich mir jetzt auch nicht erklären, ob da vielleicht dann auch die Gedanken eine Rolle gespielt haben oder ob das dann vielleicht auch einfach das ist, was man Julian Schuster zugestehen muss, dass die Mannschaft eben in seiner ersten Saison nicht konstant auf dem Level performt. Also wir waren ja alle überrascht, wie gut der Übergang funktioniert hat von Streich zu Schuster.
Das stimmt. Und eine andere gute Nachricht ist für Freiburg mit Gladbach, ist es der Lieblingsgegner. Seit 7 Spielen ist Freiburg gegen Gladbach ungeschlagen und Freiburg hat gegen kein anderes Team so häufig getroffen in der Bundesliga wie gegen Gladbach. Allerdings ohne Matthias Ginter, der kurioserweise seine erste Gelbsperre absitzen muss. Ja. Das ist auch Wahnsinn.
Ja, also anscheinend fleißig immer bis 4 gesammelt und dann brav geblieben.
Und es ist das Duell der beiden Spieler, die ligaweit am häufigsten ausgewechselt werden. Robin Hack und Vincenzo Grifo. 20 Mal. Dann kommen wir zu Stuttgart gegen Bremen. Beide Teams ja noch mit Blick Richtung Europa, also vor allem natürlich Stuttgart. Beide können im besten Fall auf Platz 7 klettern und es ist das Duell von Nick Woltemade gegen seine Heimatstadt, gegen den Verein, wo er zum Profi wurde. Mit einem ja wiedererweckten VfB, muss man sagen. Nach dem Einzug ins Pokalfinale haben sie gegen Bochum 4-0 gewonnen und Michael Bollenbacher, der erklärt uns mal, wie wachgeküsst ist denn der VfB jetzt im Saisonendspurt?
Hallo in die Runde. Ja, man muss erstmal sagen, es kommt kein einfacher Gegner nach Stuttgart. 2-0 Frankfurt geschlagen, 3-0 in Kiel. Die Bremer sind auch nicht so schlecht in Form. Aber der VfB Stuttgart ist schon wachgeküsst, würde ich sagen, für den Endspurt der Saison. Nach dieser langen Durststrecke war der Kipppunkt der Saison erreicht. Und dieses enorm wichtige Spiel gegen Leipzig haben sie gezogen. Zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder im Pokalfinale. Und sie haben eben noch 6 Spiele vor sich, die jetzt nicht so schwer auf dem Papier zumindest sind. Ja, nach Bremen kommt Union, dann Heidenheim, St. Pauli ist noch dabei, Augsburg im letzten Heimspiel zu Hause und Leipzig, das sind alles machbare Gegner und sie haben international ja Blut geleckt, haben gesehen, was möglich ist und wie sehr es Spaß macht, so eine Europareise. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der VfB in den letzten Spielen alles reinwirft. Das sind 6 Punkte auf die Champions League, das wirkt ein bisschen viel für mich. International wäre sicher ein Riesenerfolg, dazu vielleicht noch der Pokaltriumph gegen Arminia Bielefeld im Finale. Hinten sind sie bockstark, haben auch mal wieder Leidenschaft gezeigt. Finn Jeltsch, super Spieler, den sie da verpflichtet haben, der ist mit 18 bockstark. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der VfB in den letzten Spielen beweisen kann und beweisen möchte, wie gut sie sind, dass sie kicken können. Haben sie immer bewiesen, sie haben es nur eine Zeit lang nicht auf die Straße gebracht. Und ich denke, im Saisonendspurt wird das dem VfB gelingen.
Also Bremen hat jetzt auch nicht so das ganz harte Schlussprogramm, ne? Bremen hat noch Bochum, St. Pauli, Union, Leipzig, Heidenheim. Also ähnliches Programm wie der VfB. Und ich, ja, das wird dann vielleicht das letzte ganz große Spiel, wo es dann eventuell darum geht, spielt Bremen am Ende europäisch oder nicht, weil es ist nur ein Punkt zwischen den beiden. Das heißt, mit einem Sieg wäre es dann Stuttgart vorbei.
Und Bremen unheimlich auswärts stark. Schon 7 Auswärtssiege in dieser Saison. Mehr haben nur die Bayern und Leverkusen. Und beim VfB ist das einzige oder der einzige Wunsch, der noch ein bisschen offen ist, ist, dass Dennis Undaff mal wieder trifft. Der ist seit 9 Spielen ohne Treffer. Also der kommt nicht so richtig zum Zug da gerade. Ihn brauchen sie möglicherweise auch sehr neben dem Platz. Klar, das wissen wir auch. Da ist er auch sehr wichtig. Da wird er auch wahrscheinlich seine Rolle erfüllen. Aber so sportlich wäre schon auch schön, wenn wir Dennis Undaff auch nochmal wieder reüssieren sehen würden.
Der hat sich ja jetzt auch im Training wieder fit gemeldet. Ich kann mir aber halt vorstellen, gegen Bremen musste halt auch Nick Woltemade vorne bringen. Also, und an Demirovic führt im Moment auch der Weg nicht vorbei nach dem vergangenen Wochenende mit dem Dreierpack.
Ja.
Also vielleicht ist das Bremen-Spiel nicht das, wo er dann halt wieder trifft.
Aber man merkt eben, wie sehr dieser Pokalfinaleinzug die Stuttgarter beflügelt. Mhm. Und wenn nichts schief geht, gewinnen sie ja das Pokalfinale. Alles andere wäre ja die Sensation des Jahrhunderts, will ich jetzt nicht sagen.
Ja,
aber das wäre schon
eine sehr große Überraschung.
Und
ja,
dann sind sie ja auch in der Europa League. Und dann hätten sie endlich auch mal einen Titel in der Hand nach diesen tollen Jahren zuletzt. Es ist übrigens das Duell der beiden meistgefaulten Mannschaften der Liga. Stuttgart gegen Bremen. Falls ihr ein bisschen Fun Fact Wissen haben
wenig
wollt.
Wenig Spielfluss.
Dann gucken wir mal auf den Abstiegskampf und da sind drei Partien im Fokus jetzt am Wochenende. Kiel gegen St. Pauli ist natürlich so ein richtig klassisches Kellerduell. Bochum empfängt den FC Augsburg und Heidenheim muss zur Frankfurter Eintracht. Bei Kiel gegen St. Pauli ist natürlich klar, für Kiel die große und möglicherweise letzte Chance, wirklich auch nochmal Hoffnungen zu schüren, die Klasse zu halten und auch St. Pauli wieder mit reinzuziehen.
Ja, ich weiß nicht, wie sehr Kiel überhaupt auf St. Pauli guckt, weil das sind ja jetzt schon 8 Punkte aufs wirklich rettende Ufer. Ich glaube, für Kiel geht es erstmal darum, überhaupt noch irgendwie in Richtung Relegationsplatz zu schielen. Das sind 4 Punkte. Aber ehrlicherweise, wenn du da auch so auf die Statistiken guckst, Kiel hat doppelt so viele Gegentore kassiert wie St. Pauli. Und St. Pauli macht es ja sogar auch den großen Teams schwer. Deswegen weiß ich nicht, wer da auf Kieler Seite ein Tor schießen soll gegen St. Pauli.
Ja, dann gucken wir auf Bochum gegen Augsburg. Die Bochumer von den letzten 5 Spielen haben sie 4 verloren und nur in Anführungszeichen gegen die Bayern gewonnen. Mhm. Ich meine, es war klar, dieses Programm war dann auch hart, aber haben zum Beispiel auch gegen Hoffenheim verloren. Das war, glaube ich, auch anders geplant. Deswegen, ich finde, Bochum muss dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen. Und du sagst ja, sie schaffen es nicht.
Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht. Vielleicht kam der Trainerwechsel doch zu früh, weil die hatten ja so diesen...
Bei den Bochumern?
Ja, die hatten ja diesen ganz krassen Dieter-Hecking-Effekt. Und vielleicht hättest du den ein bisschen später gebraucht, um dann im Saisonendspurt genau das noch weiter mitnehmen zu können.
Ja, aber ich finde jetzt, wie gesagt, du musst dir die Gegner angucken der letzten Spiele. Sie haben jetzt nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte und Mainz ist, glaube ich, noch dabei. Sie spielen noch gegen Heidenheim und St. Pauli auch noch in direkten Duellen. Also sie haben wirklich alles auch noch mehr oder weniger.
Ist, glaube ich, sogar der letzte Spieltag, ne? Also da kann es um alles gehen. Aber
viel in der eigenen Hand. Und wie gesagt, jetzt wieder Heimspiel, Kastropper Straße, Augsburg ist eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist, ja, ich weiß. Aber musst du in so einer Phase dann auch.
Ich finde halt, dass Bochum gegen Stuttgart zum ersten Mal unter Dieter Hecking so richtig abstiegsreif gespielt hat. Also da haben hinten dann auch die Zuordnungen nicht gestimmt. Da stand Demirovic, haben wir am Sonntag auch drüber geredet, im Prinzip bei jedem Tor komplett frei. Und zumindest mal nach seinem zweiten Tor könntest du davon ausgehen, dass er vielleicht noch ein drittes macht. Mhm. Also das hat nicht funktioniert. Und Augsburg ist halt auch wieder eine super starke Defensive. Da frage ich mich, wer soll die Tore machen?
Ja, also tatsächlich bei Bochum, die führen zwar die meisten Zweikämpfe der Liga, aber laufen sehr, sehr wenig. Vielleicht muss man da noch ein bisschen drauflegen. Und die Augsburger haben natürlich das Ziel, mit einem Sieg haben sie den Klassenerhalt perfekt. Das wäre natürlich ein Ansporn, in Bochum was zu holen. Aber
obwohl ich gar nicht weiß, wie ernsthaft die noch nach unten gucken.
Nee, aber wenn du es dann irgendwann offiziell hast, dann das ist immer das Saisonziel, mit dem sie in der Saison beginnen. Und das so früh dann schon eintüten zu können, wäre ja auch ein großer Erfolg für Augsburg. Ja, und was holt Heidenheim in Frankfurt?
Das ist schwer zu sagen. Also Heidenheim zuletzt ja auch wieder besser unterwegs gewesen und Frankfurt eben nicht so gut. Aber auswärts in Frankfurt sehe ich da jetzt nicht große Chancen, dass da irgendwas gehen könnte.
Obwohl das gegen Leverkusen und Heidenheim ja wirklich richtig gut gespielt, sehr unglücklich verloren.
Das stimmt,
ich glaube, da nehmen sie ein bisschen was raus mit aus dem Spiel. Und bei Frankfurt hängt es auch ein bisschen von der Europa League ab. Die sind im Kopf natürlich gerade sehr auch da und wissen, in der Liga, Champions League, wenn nicht alles schief geht, dann werden wir das schon erreichen. Aber eine Niederlage gegen Heidenheim wäre dann trotzdem nicht so gut.
Ich weiß halt nicht, wie sehr das Heidenheim gebrochen hat. Dieses späte 0:1, das ist, also der Vorteil könnte sein, dadurch, dass Frankfurt Europa League spielt, dass die hinten raus nicht mehr so die Kräfte haben werden auf dem Platz, weil Heidenheim ja einfach viele Tore in der Nachspielzeit kassiert oder halt im Schluss, in der Schlussphase. Aber also wenn man Frank Schmidt danach gehört hat, das hat sich ja richtig einfach... Also er hat ja gesagt, dass es furchtbar war, dieses Tor noch zu kassieren und dieses Spiel zu verlieren, wenn du einfach über 90 Minuten das bessere Team bist. Und sich dann danach nochmal aufzurappeln und zu sagen, jetzt aber gegen Frankfurt läuft es besser, schwierig.
Ja, und die Heidenheimer haben ein brutales Restprogramm auch. Die haben jetzt nach Frankfurt haben sie noch die Bayern und Stuttgart. Das sind jetzt auch alles nicht Spiele, wo du mit vielen Punkten rechnen kannst. Also auch das schauen wir uns an und gucken noch auf die restlichen Partien vom 29. Spieltag. Wolfsburg gegen Leipzig findet auch statt.
Ja, da hat Ralf Hasenhüttl sehr gute Erinnerungen an das Hinspiel. Das war ja dieses 5:1, das Leipzig kassiert hat, wo man eigentlich schon fast davon ausgegangen ist, dass dann Marco Rose gehen muss. Er musste erst später gehen, das zweite Ligaspiel dann unter Scholt Löw, und das erste hat er ja gewonnen vergangene Woche.
Leverkusen gegen Union Berlin, wir haben eben schon über Florian Wirtz gesprochen, möglicherweise sehen wir ihn jetzt am Wochenende wieder. Es kann sein, dass es zu einem Einsatz kommt, aber nur wenn er hundertprozentig fit ist. Leverkusen will natürlich gewinnen, um nochmal wieder diesen Druck auszuüben auf die Bayern, trifft aber mit, oder der Gegner Union Berlin ist das Team in der Liga, das am längsten ungeschlagen ist, nämlich seit 4 Spielen.
Auch voll krass, ne?
Ja, irgendwie komisch.
Ja. Dann schauen wir auf die Mainzer noch. Die sind in Hoffenheim zu Gast, am Samstag auch um 15.30 Uhr in der Konferenz. Und ohne Nadim Amiri. Der ist gesperrt, der darf nicht mitmachen, hat seine 5. gelbe Karte gesehen. Bislang wurde er immer von Dominik Kor vertreten. Ist dann halt die Frage, ob das jetzt am Samstag auch der Fall sein wird. Hoffenheim seit 4 Bundesligaspielen ohne Sieg. Mhm. Ist vielleicht nicht der ganz große, schwere Gegner dann für die Mainzer.
Ist auch der Lieblingsgegner, glaube ich, von den Mainzern. Aber ich glaube übrigens nicht, dass Mainz in die Champions League kommt.
Okay.
Weil die spielen noch gegen die Bayern, Frankfurt und Leverkusen. Das Restprogramm ist zu hart. Und ich glaube, die Teams dahinter...
Nee, ich finde, gerade gegen die Top-Teams ist Mainz immer, auch schon vergangene Saison, ein Team gewesen, wo du gerne, frag mal die Dortmunder, wo du halt gerne mal nur unentschieden spielst oder sogar knapp verlierst. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem für die Mainzer wird.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo dir gegen Hoffenheim Amiri fehlt und wo dann irgendwann der Kopf anfängt zu rattern.
Ja, wirklich.
Von der ersten in die zweite Liga, auch da der 29. Spieltag am Wochenende. Kurzer Blick auf die Tabelle. Die beiden an der Tabellenspitze, die spielen am Freitagabend schon. Der HSV gegen Braunschweig und Köln in Fürth. Der Tabellendritte Magdeburg spielt dann am Samstag beim Vorletzten in Ulm. Und der 1. FC Kaiserslautern, der 4., der spielt gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann haben wir noch so Windschattenduelle, Paderborn, Düsseldorf, sehr interessant. Hannover, Elversberg müssen wir auch noch dazu nehmen. Wir reden aber erstmal kurz über den HSV. Es scheint ja wirklich zu klappen, Anne. Es scheint zu klappen. Der HSV steigt wahrscheinlich, oder so wie es aussieht, steigt auf. Und deswegen müssen wir mal fragen, was ist denn anders als in den vielen Jahren zuvor? Warum geht das jetzt nicht mehr schief mit dem Aufstieg? Jörg Tegelhütter hat die Antwort.
Also ich könnte es mir jetzt natürlich echt einfach machen und sagen, Entschuldigung, 6 Spieltage vor dem Saisonende hat der HSV stolze 6 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang. Aber das allein würde wirklich ein bisschen kurz greifen. Fakt ist, die Mannschaft strotzt nach den jüngsten Siegen wirklich vor Selbstbewusstsein, ohne allerdings, und das ist in Hamburg auch nicht ganz unwichtig, jetzt komplett frei zu drehen. Auf dem Platz hat das Team einen ganz klaren Plan und das wiederum geht natürlich auf das Konto von Merlin Polzin. Der Trainer-Rookie hat es hier in der Hansestadt tatsächlich hingekriegt, die Mannschaft in gerade mal gut 4 Monaten komplett neu aufzusetzen und noch wichtiger, ihr eine Aufstiegsmentalität zu vermitteln. Und für mich eins der Schlüsselspiele in dieser Entwicklung war wirklich der Auswärtssieg bei Aufsteiger Preußen Münster Anfang Februar. Es war damals kalt, das Flutlicht war echt funzelig, der Rasen grottenschlecht und der Gegner hochmotiviert. Und genau in diesen Spielen hat der HSV in den vergangenen Jahren oftmals den Aufstieg verspielt, weil er sich eben nicht aufraffen und zusammenreißen konnte. Und das ist in diesem Jahr tatsächlich anders. Und deshalb ist für mich auch der Aufstieg des HSV nur noch eine Frage der Zeit.
Spielen jetzt aber halt auch wieder gegen ein Team, das noch um den Klassenerhalt kämpft. Ich glaube der ganzen Sache erst, wenn das wirklich rechnerisch feststeht, dass der HSV aufsteigt.
Haben in der Hinrunde Braunschweig auch nicht geschlagen, glaube ich, oder?
Ja, haben die nicht sogar verloren?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall nicht gewonnen. Ja klar, Braunschweig braucht noch die Punkte. Mhm. Die sind Drittletzter aktuell, kämpfen da sich unten auch raus. Aber ich meine, Jörg hat viele Argumente geliefert. Das Punktepolster ist einfach auch schon echt satt. Außerdem kehrt Jonas Meffert möglicherweise zurück beim HSV, dann möglicherweise auch mit Maske. Also will man mal gucken, wie gut kommt er damit klar. Wenn er sich erst noch gewöhnen muss, dann wartet man noch. Aber auch das ist ja ein Pfund, dass die Mannschaft eigentlich gerade komplett ist.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei... Es sind halt 6 Punkte. Ich finde, das ist in dieser zweiten Liga nicht viel. Wer stand da schon alles oben und hatte vermeintlich komfortablen Vorsprung, zumindest auf die nicht direkten Aufstiegsplätze oder auf die Plätze hinter dem Relegationsplatz? Und trotzdem, guck dir Düsseldorf an.
Ja.
Wie lange waren die Tabellenführer?
Was glaubst du, was macht Köln in Fürth?
Boah, auch schwierig, ne? Also das ist dann, müssen auf jeden Fall einen drauflegen. Für Tim Lemperle wird es ja wahrscheinlich ein besonderes Spiel, so seine Rückkehr quasi an die alte Wirkungsstätte. Das finde ich auch super schwer einzuschätzen, wie die sich, also Fürth wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, aber steht halt auch da hinten drin.
Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie noch darum geht, wer Erster und Zweiter wird. Also HSV und Köln werden das schon machen. Die große Frage für mich ist, wer wird Dritter? Wer holt den Relegationsplatz? Aktuell ist es Magdeburg. Ich tippe auf Kaiserslautern. Was ist denn dein heißestes Eisen für Relegation?
Naja, ich hatte ja auch mal einen KSC mit da oben drin, der ist jetzt auf jeden Fall raus. Aber von der Form her würde ich auch sagen, Kaiserslautern oder doch nochmal ganz überraschend die Elversberger.
Am Sonntag sind wir schlauer, wie es dann aussieht. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt es wie gewohnt live zu hören in voller Länge bei uns in der Sportschau-App mit Anne auch in euren
auch
Ohren.
Auch mit mir.
Und das Bundesliga-Update dann am Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende.
Ciao.